Der bekannte Kaiser Frankreichs, Napoleon, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts fast ganz Europa eroberte, war gezwungen zu bekennen: Ich habe ein Imperium erobert, aber mich selbst konnte ich nicht erobern. Nicht nur Napoleon musste dies eingestehen. Wie viele, in Klammern große Menschen dieser Welt, seien sich gezwungen, ihre Niederlage im Kampf gegen ihr eigenes Fleisch, ihre Leidenschaften und Begierden zuzugeben. Jeder Mensch ohne Gott, so groß er auch sein mag, ist ein Sklave der Sünde. Er ist nicht fähig, den Versuchungen seines Fleisches zu widerstehen. Doch das kann man nicht von denen sagen, die Gott erkannt haben, die Gott lieben, die Gott kennengelernt haben. Wenn ein Mensch vom Neuen geboren ist, besitzt er eine neue Natur und alles, was nötig ist, um die Sünde, der Sünde zu widerstehen und seinem Fleisch sowie seinen Begierden entgegenzutreten. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir in unserem Leben keine Versuchungen haben. Nein, jeder gläubige Mensch kennt diesen Kampf zwischen Geist und Fleisch. Jeder Christ hat täglich mit Versuchungen zu tun. Evan Lutzer sagte: Versuchung ist keine Sünde, sie ist ein Aufruf zum Kampf. Ja, die Versuchung ist keine Sünde, sondern ein Aufruf zum Kampf. Ein Kampf, in dem wir entweder den Sieg erringen oder eine Niederlage erleiden können. Gott hat uns, seine Kinder, in diesem Kampf gegen unser Fleisch nicht ohne notwendige Hilfe gelassen. Im Jakobusbrief finden wir einige wichtige Wahrheiten, die uns helfen, als Sieger aus diesem harten Kampf gegen unsere Versuchung hervorzugehen. Also, wie kann ich Versuchungen widerstehen? Das ist die Frage, auf die wir heute eine Antwort finden möchten. Lasst uns diesen kurzen Abschnitt im Jakobusbrief lesen. Das ist Kapitel 1, Verse 13 bis 18. Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schattenfolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ich denke, dass wir auf der Grundlage dieses Textes drei wichtige Prinzipien im Kampf gegen unsere Versuchungen festhalten können. Die erste: kenne dich selbst und deine sündigen Neigungen, kenne deinen Feind und seine schmutzige Strategie, und die letzte: kenne Gott und seine große Güte. Lass uns mit dem ersten Prinzip beginnen: kenne dich selbst und deine sündigen Neigungen. Lass uns noch einmal den Vers 13 betrachten. Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand. Zunächst müssen wir verstehen, welche Bedeutung das griechische Wort perasmos hier verwendet wird, das im Deutschen mit Versuchung oder mit Versuchung übersetzt wird. Niemand sage, wenn er versucht wird. Also hier finden wir dieses Wort. Es ist so, dass dieses Wort im Griechischen zwei verschiedene Bedeutungen haben kann. Also sowohl Prüfung oder Anfechtung als auch Versuchung. Bis jetzt hat Jakobus dieses Wort in seiner positiven Bedeutung verwendet, im Sinne von Prüfung, Bewährung. Zum Beispiel Jakobus 1, Verse 2 bis 4 lesen wir: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wir haben bereits ausführlich darüber gesprochen, was Jakobus damit meint. In unserem Abschnitt gebraucht Jakobus dieses Wort nun in seiner negativen Bedeutung im Sinn von Versuchung. Versuchen bedeutet, zum Bösen zu verleiten, zur Sünde zu verführen. Entscheidend für das Verständnis, in welcher Bedeutung das Wort verwendet wird, ist natürlich der Zusammenhang. Und aus dem Zusammenhang oder aus dem Kontext dieses Abschnitts erkennen wir, dass Jakobus mit diesem griechischen Wort seine negative Bedeutung meint, nämlich Versuchung zum Bösen, zur Sünde. Versuchungen sind etwas, wovon keiner von uns ausgenommen ist. Das müssen wir wissen. Versuchungen sind etwas, das uns bis zum letzten Atemzug auf dieser sündigen Erde begleiten wird. Jakobus sagt nicht, dass dies nur das Los einiger weniger ist, nur derer, die schwach im Glauben sind. Nein, Versuchungen sind etwas, womit jeder, wirklich jeder Christ ohne Ausnahme zu tun hat. Sogar Jesus Christus, Gott selbst, der auf dieser Erde kam und Mensch wurde, erlebte die Versuchung durch den Satan. Wir lesen Matthäus Evangelium Kapitel 4, Vers 1. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Also, kein Mensch ist frei von Versuchungen. Jakobus fährt fort und macht deutlich, wie sehr wir dazu neigen, uns in der Versuchung zu rechtfertigen und Gott dafür verantwortlich zu machen. Und er sagt hier, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Ja, das ist unser großes Problem. Wir sind alle Meister darin, uns zu rechtfertigen. Wir sind alle Meister darin, uns im besten Licht darzustellen. Vielleicht sagst du, ja, aber ich habe so etwas nie gesagt und nicht einmal gedacht. Aber vielleicht kennst du Gedanken oder Äußerungen wie, warum hat Gott diese Versuchung in meinem Leben zugelassen? Schließlich hätte er mich vor dieser Situation bewahren können. Ich habe gebetet, aber Gott hat mich nicht von dieser Versuchung befreit. Gott hat diese Schwierigkeiten in meinem Leben zugelassen und das übersteigt meine Kräfte. Es ist seine Schuld, dass ich mit dieser Situation nicht fertig werde. Schließlich hat Gott mich selbst mit diesen Wünschen geschaffen. Wir sagen nicht direkt, Gott versucht mich, aber indirekt rechtfertigen wir uns im Grunde genommen selbst und beschuldigen Gott für unsere Sünden. Diese Geschichte ist nicht neu. Sie begann bereits im Garten Eden nach dem Sündenfall von Adam und Eva. Erinnert ihr euch, was Adam antwortete, als Gott ihn fragte: Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Er antwortete, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Gott wendet sich an Eva. Warum hast du das getan? Was ist ihre Antwort? die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Seht, was Adam und Eva tun. Sie versuchen ständig, die Verantwortung für ihre Sünde von sich zu weisen und sie auf andere, ja sogar auf Gott selbst abzuwälzen. Was sagt Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast. Mit anderen Worten, Gott, wenn du mir diese Frau nicht gegeben hättest, wäre das alles nicht passiert. Dasselbe tut Eva, indem sie versucht, ihre Verantwortung auf die Schlange zu schieben. Ähnliches geschieht auch in unserem Leben. Wir suchen einen Schuldigen. Und dieser Schuldige ist sehr oft Gott selbst. Jemand hat einmal gesagt, der Mensch sei wie ein Wassermelonenkern. Ich denke, jeder von uns hat schon versucht, einen solchen Kern mit den Fingern zu greifen. Doch das ist nie einfach. Er rutscht sofort zwischen den Fingern hindurch. So versucht auch der Mensch ständig der Verantwortung für seine Sünde zu entkommen und sie auf jemand anderen, ja sogar auf Gott abzuwälzen. Der weise Salomo sagt, die Torheit des Menschen verdirbt seinen Weg und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Jakobus schreibt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Mit anderen Worten, hör auf, dich selbst zu rechtfertigen und die Verantwortung für die Versuchung auf Gott zu schieben. Wenn ein Mensch die Verantwortung für die Versuchung und letztlich auch für die Sünde auf irgendjemanden oder irgendwas anderes als auf sich selbst legt, dann legt er sie im Grunde auf Gott. Doch Gott hat damit nichts zu tun. Du befindest dich auf einem gefährlichen Weg, wenn du dich bei Gedanken ertappst wie, ich bin nicht schuldig, wenn Gott das nur nicht zugelassen hätte. Wenn ich nur eine andere Kindheit gehabt hätte, andere Eltern, wenn Gott mich nicht so alleine gelassen hätte, wenn er diese schwere Krankheit in meinem Leben nicht zugelassen hätte, wenn meine Frau das nicht gesagt hätte, wenn mein Mann sich nicht so verhalten hätte. Mit all diesen Wenn doch nur rechtfertigst du deine Sünde. Du beginnst zu denken, meine Versuchung ist über meine Kraft. Das ist ein Weg, der dich unausweichlich in die Sünde führen wird. Und Jakobus fährt fort und schreibt weiter, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Einen Menschen zu verführen, das heißt ihn zur Sünde zu verleiten, ist einfach nicht mit dem Charakter Gottes vereinbar. Gott wird nicht vom Bösen verführt. Das heißt, Gott ist nicht dem Bösen ausgesetzt. Die Natur des Bösen ist Gott fremd. Gott und das Böse sind zwei völlig unvereinbare Begriffe. Außerdem versucht er auch niemand. Gott ist heilig, Gott ist gerecht und vollkommen. Er ist nicht zu Bösem fähig. Er kann nicht die Quelle sündiger Versuchungen sein. Er drängt den Menschen niemals zur Sünde, zum Bösen, um ihn zu vernichten, zu zerstören. Wie könnte ein heiliger, gerechter und vollkommener Gott hinter einer Versuchung stehen oder die Quelle einer Versuchung sein? Das ist undenkbar. Daher sind Gedanken wie, wenn Gott diese Umstände nicht zugelassen hätte, wäre das nicht passiert. Keineswegs harmlos. Damit beschuldigen wir Gott, wir beleidigen Gott, das ist ein Angriff auf Gott, seine Heiligkeit, seine Liebe, seine Vollkommenheit und seine Gerechtigkeit. Um Versuchungen zu Sünde zu überwinden, müssen wir also zunächst uns selbst und unsere sündigen Neigungen kennen. Wir haben kein Recht, die Schuld für unsere Sünden auf die Umstände anderer Menschen und Gott abzuwälzen. Das zweite Prinzip im Kampf gegen die Versuchung: Wir müssen den Feind und seine schmutzigen Strategien kennen. Kenne deinen Feind und seine schmutzige Strategie. Hört, was Jakobus weiterschreibt, Vers 13, lese ich nochmal. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierden gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Der Feind, mit dem wir täglich zu tun haben, ist unser eigenes Fleisch mit seinen Begierden. Dieser Feind hat den Teufel selbst zum Verbündeten und er lebt in uns. In unserem Text deckt Jakobus sehr deutlich die schmutzige und hinterlistige Strategie auf, die das Fleisch verfolgt, um uns zum Fall zu bringen, uns zur Sünde zu treiben und unser Leben zu zerstören. Mit den Worten, sondern jeder Einzelne wird versucht, führt Jakobus uns an diese listige und verdorbene Strategie unseres Fleisches heran. Schritt für Schritt zeigt er, wie die Begierde des Fleisches uns mitreißt und verlockt und uns so zur Sünde führt und die Sünde wiederum führt zum Tod. Die erste Phase von der Versuchung bis zur Sünde wird also mit dem Wort gereizt beschrieben. Jakobus gebraucht hier ein sehr interessantes Wort. Im Griechischen wurde dieses Wort in der Sprache der Fischer oder Jäger verwendet. Es bedeutet von einem Köder angezogen werden. Von einem Köder angezogen werden. Versucht euch dieses Bild vorzustellen. Die Sprache von Jakobus ist sehr anschaulich. Er wählt Bilder und Vergleiche, die helfen, wichtige Wahrheiten zu veranschaulichen und ihr Wesen besser zu verstehen. Wer schon einmal angeln war, kann sich das gut vorstellen. Der Fischer wirft den Haken mit dem Köder aus und wartet auf seine Beute. Was geschieht unter Wasser? Der Fisch schwimmt völlig ahnungslos gegenüber der Gefahr und plötzlich wird seine Aufmerksamkeit von etwas gefesselt, das ihn nicht mehr loslässt. Er richtet seine ganze Aufmerksamkeit auf diesen Köder, sei es ein Wurm, ein Blinker oder etwas anderes. Ähnliches geschieht auch in unserem Leben. Auch in unserem Leben gibt es viele Köder, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Damit beginnt alles. Wir lassen uns von diesen Ködern anziehen. Sie nehmen unser Denken gefangen, beschäftigen unsere Gedanken. Dabei sind diese Köder sehr unterschiedlich. Bei dem einen ist es das eine, beim anderen etwas ganz anderes. Und Fischer wissen, für jede Fischart braucht man einen eigenen Köder. Diese Welt bietet uns ihre Köder so reizvoll und verführerisch dar, dass wir oft unbedacht danach greifen. Das Internet und das Fernsehen gehören heute zu den größten Lieferanten solcher Köder. Die Werbung, die uns überall verfolgt, versucht uns ständig irgendein Köder schmackhaft zu machen und stellt ihn als etwas dar, ohne dass wir angeblich nicht leben können. Denkt einmal darüber nach, was ist in unserem Leben oder was ist in eurem Leben dieser Köder? Was zieht immer wieder eure Aufmerksamkeit auf sich und nimmt eure Gedanken gefangen? In diesem Stadium ist es noch nicht zu spät, stehen zu bleiben. Wir müssen lernen, diese erste Phase der Versuchung zu erkennen und Gedanken oder Blicke, die nicht dem Willen Gottes entsprechen, sofort zu unterbinden. Wir sollen alles daran setzen, diesem ungesunden Interesse, dieser Begierde keinen Raum zu geben und ihr Fortschreiten zu verhindern. Die zweite Phase der Versuchung besteht darin, dass der Mensch von seiner eigenen Begierde gelockt wird. Jakobus bleibt bei seinem Bild. Auch das griechische Wort, das mit gelockt übersetzt wird, stammt aus dem Wortschatz der Fischer und Jäger. Es bedeutet wörtlich an den Haken geraten. An den Haken geraten oder sich fangen lassen. Solange der Fisch noch um den Köder herumschwimmt, ist er nicht gefangen. Doch in dem Moment, in dem er den Köder schluckt, gerät er an den Haken. Genauso geraten auch wir an den Haken, wenn wir unserem sündigen Verlangen nachgeben und uns von den Begierden unseres eigenen Fleisches locken lassen. Ein Autor bringt es treffend auf den Punkt. Er schreibt, Jakobus sagt, dass das Fleisch ein Menschenfänger ist. Es täuscht und versucht durch verführerische Reize. Es lockt mit sündigen Vergnügungen und verschönert die scheinbaren Freuden so lange, bis sie attraktiv genug erscheinen, so dass der Mensch sich darauf einlässt und den dahinter verborgenen Haken nicht mehr sieht. Unser Fleisch und seine Begierden sind unglaublich listig. Doch wir müssen diesen gefährlichen Feind kennen und seine schmutzige Taktik durchschauen. Die Quelle der Versuchung sind nicht irgendwelche Umstände oder andere Menschen, nicht eine schwere Kindheit, nicht Armut, nicht Krankheit, nicht schlechte Eltern, nicht ungehorsame Kinder, nicht ein liebloser Ehemann oder eine widerspenstige Ehefrau. Nein, die Quelle der Versuchung liegt in uns selbst. Oft versuchen wir, uns selbst und andere davon zu überzeugen, dass sich das Problem der Sünde in unserem Leben lösen würde, wenn sich nur die Umstände oder die Menschen um uns herum ändern würden. Ich würde ein heiliges, gerechtes Leben führen. Ich wäre kein so unzufriedener, undankbarer Mensch. Ich wäre kein gereizter, wütender Mensch. Ich würde nicht mit Unversöhnlichkeit, Groll und Bitterkeit im Herzen leben. Ist das wirklich so? Nein. Das ist eine Lüge. Warum? Weil die Quelle unserer Versuchung in uns selbst liegt. Jakobus schreibt, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Das ist es, was wir unbedingt verstehen müssen, wissen müssen. Unser Feind lebt in uns. Er ist ständig bei uns. Die Quelle der Versuchung liegt in unserem Inneren. Es sind die Begierden des Fleisches. Selbst wenn ihr euch in ein Kloster zurückziehen würdet, würde sich nichts Grundlegendes ändern. Eure Versuchungen würden euch weiter begleiten. Es hat Menschen gegeben, die genau das getan haben und feststellen mussten, dass es vergeblich ist. Es hilft nicht. Nichts könnte uns dazu bringen, den Köder zu schlucken, wenn da nicht die Begierden unseres Fleisches wären. Das Wort Begierde bedeutet leidenschaftliches Verlangen. Stellt euch einen stark hungrigen Menschen vor. Was wünscht er sich am meisten? Nichts interessiert ihn mehr als Essen. Doch was geschieht, wenn er satt ist, wenn er gegessen hat? Wird ihn das Essen dann noch genauso reizen? Wird es für ihn eine Versuchung sein? Nein, wird es nicht. Ihr seht, äußere Faktoren haben keine wirkliche Macht über uns, wenn in uns nicht ein starkes Verlangen vorhanden ist. Wir schlucken den Köder nur deshalb, weil in uns ein unbeherrschtes Verlangen entsteht, ihn zu schlucken. Dabei ist es wichtig zu verstehen, Wünsche an sich nichts Unnormales. Zum Beispiel ist es völlig natürlich, essen zu wollen. Schließlich ist Nahrung notwendig zum Überleben des Menschen. Doch wenn dieses Verlangen die gesunden Grenzen überschreitet, wenn ich es nicht mehr kontrollieren kann und meinen Magen so vollstopfe, dass es mir danach schlecht geht, ich immer weiter zunehme und schließlich nicht einmal mehr in die Kleidung passe, die ich vor kurzem noch getragen habe, dann nennt die Bibel das Völlerei. Und das ist Sünde. Ein weiteres Beispiel, der Wunsch, etwas zu erwerben, sich irdische Güter anzuschaffen, ist nicht zwangsläufig sündig und negativ. Ein solcher Wunsch ist vielmehr notwendig, um das eigene Leben zu gestalten. Schließlich hat Gott selbst uns geboten, über diese Welt zu herrschen, was zweifellos auch den Erwerb bestimmter Güter einschließt. Ein gesundes Verlangen, etwas zu besitzen oder zu erreichen, kann daher ein berechtigter Antrieb zu fleißiger Arbeit sein. Doch wenn das Verlangen nach irdischen Gütern so stark wird, dass der Mensch es nicht mehr kontrolliert, wenn er um jeden Preis nach diesen, nach dessen Erfüllung strebt, sei es um den Preis von Unrecht, rücksichtsloser Ausbeutung anderer, der Vernachlässigung Gottes oder der eigenen Familie, dann nennt die Bibel das Augenlust. Ich könnte noch viele weitere Beispiele anführen. Gott hat uns so geschaffen und diese Wünsche in uns hineingelegt. Doch diese an sich normale Wünsche werden zu Begierden, wenn sie die von Gott gesetzte Grenzen überschreiten oder wenn wir versuchen, sie auf eine Weise zu erfüllen, die Gott verboten hat und die seinem Wort widerspricht. Wir müssen lernen, unsere Wünsche zu prüfen und solche zu überwinden, die Gott nicht gefallen. Leider sehe ich immer wieder Menschen, die diese Grenze längst überschritten haben. Von einem gesunden Verlangen hin zu einer unbeherrschten Begierde. Dabei sind sie blind und erkennen nicht, wie sehr diese Begierden ihr Leben und ihre Beziehungen zu anderen Menschen zerstören. Der Apostel Paulus sagt im Galaterbrief: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Diese Worte sind an gläubige Menschen gerichtet. Wir werden keine Sklaven dieser leidenschaftlichen, unbeherrschten Begierden sein, wenn wir im Geist wandeln. Das heißt, wenn wir unser Leben dem Heiligen Geist unterordnen, der in uns wohnt, und wenn wir in unserem Alltag gehorsam nach dem Wort Gottes leben. Wenn wir unser Leben nicht dem Heiligen Geist unterstellen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn in uns Wünsche aufkommen, die wir nicht mehr kontrollieren können. Wünsche, die schließlich beginnen, uns zu beherrschen. Leider werden die Begierden des Fleisches durch die Ideologie dieser Welt und die moderne Kultur fortwährend angefacht. Psychologen behaupten heute, du hast Bedürfnisse und Wünsche, die unbedingt erfüllt werden müssen. Sonst wird sich das negativ auf dein seelisches Wohlbefinden auswirken. Und viele glauben das. So wird zum Beispiel gesagt, es ist nicht gut, sich der Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse zu enthalten, wenn junge Menschen bis zur Ehe enthaltsam leben. Wird das ihre Psyche schaden? Doch das ist eine klare und gefährliche Lüge. Trotzdem glauben viele Menschen daran, sexuelle Beziehungen vor der Ehe sind in unserer Gesellschaft inzwischen fast selbstverständlich geworden. Doch kehren wir zu unserem Text zurück und sehen wir, wie dieser Prozess der Versuchung weiter verläuft. Jakobus schreibt, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Hier gebraucht Jakobus ein neues Bild. Er personifiziert die Begierde. Sie erscheint wie eine untreue Frau, wie eine Hure, die darauf aus ist, uns zu verführen und zum Ehebruch zu verleiten. Vielleicht steht ihm dabei eine Szene vor Augen, die Salomo im Buch der Sprüche beschreibt. Salomo sieht aus dem Fenster seines Hauses, wie eine Hure einen unerfahrenen jungen Mann verführt, der die Straße entlang geht. Anstatt vor ihr zu fliehen, lässt er sich von ihr fesseln und folgt ihr. Ähnliches geschieht auch in unserem Leben. Statt dieser Hure, der Begierde, zu widerstehen und ihr entschieden entgegenzutreten, folgen wir ihr. Wir rechtfertigen unser unbeherrschtes Verlangen und finden zahlreiche Argumente, um diesem Begehren des Fleisches nachzugeben und Gott ungehorsam zu werden. Dieses leidenschaftliche Verlangen nimmt unsere Gedanken gefangen, unser ganzes Wesen. Wir beginnen Gefallen daran zu finden. Wir lassen uns zu Untreue verführen. Es kommt zu Empfängnis. Wir übergeben dieser Begierde selbst die Herrschaft über uns und ermöglichen ihr so, ihr heimtückisches Ziel in unserem Leben zu erreichen. Wir schmieden bereits konkrete Pläne, wie wir unsere Absichten in die Tat umsetzen können. Der Keim der Sünde beginnt zu wachsen und an Kraft zu gewinnen. Und schließlich wird ein schreckliches Kind geboren. Sein Name ist Sünde. Die Sünde wird dadurch geboren, dass unser Wille diesem leidenschaftlichen Verlangen nachgibt und eins mit ihm wird. Wir sind Gott ungehorsam, wir widersetzen uns seinem Willen, seinem Wort, deshalb trägt jeder von uns selbst die volle Verantwortung für jede begangene Sünde und niemand sonst. Aber das ist noch nicht alles, worüber Jakobus spricht, denn die Hurebegierde hat auch eine Enkelin. Die Begierde bringt die Sünde hervor und die begangene Sünde bringt den Tod hervor. Jakobus möchte jeden von uns warnen, dass das Spiel mit der Sünde ein Spiel mit dem Feuer ist. Selbst wenn wir in unserem Leben eine Sünde begangen haben, ist es noch nicht zu spät. Es ist wichtig, sich seiner Sünde bewusst zu werden und umzukehren, Buße zu tun. Wenn wir zu Gott kommen, unsere Sünde bekennen und sie hinter uns lassen, vergibt er uns. Der Apostel Johannes schreibt in seinem Brief, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir aber in Sünde verharren, führt das unweigerlich zum Tod. Die Sünde ist ein grausamer Mörder. Sie ist dazu da, um zu töten. Für Menschen, die nicht wiedergeboren sind, führt die vollendete Sünde zum geistlichen Tod, zur ewigen Trennung von Gott und zum Gericht. Ein gläubiger Mensch, für gläubige Menschen, für diejenigen, die wirklich eine geistliche Wiedergeburt erlebt haben, kann die Sünde zum physischen Tod führen. Wir finden dafür mehr als eine Bestätigung im Neuen Testament, wo Gläubige für ihr Verharren in der Sünde von Gott mit dem physischen Tod bestraft wurden. Zum Beispiel haben einige Gläubige in der Gemeinde in Korinth das Abendmahl unwürdig genommen und wurden dafür von Gott mit Krankheiten, sogar mit dem Tod bestraft. Wir lesen das in 1. Korinther 11. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, lesen wir, dass der Apostel Paulus, einen Gläubigen, der in schwere Sünde gefallen war, dem Satan übergibt zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Von Ananias und Sapphira lesen wir in Apostelgeschichte 5, dass sie wegen ihrer Heuchelei mit dem Tod bestraft wurden. Wenn wir nicht umkehren und in der Sünde verharren, kann das im schlimmsten Fall mit dem Tod enden. Die Sünde bringt den Tod hervor. Diese Wahrheit sollte uns nüchtern und wachsam machen. Wir dürfen niemals leichtfertig mit irgendeiner Sünde in unserem Leben umgehen. Wir müssen sorgfältig darauf achten, wie wir mit Versuchen und Sünde umgehen. Im weiteren Verlauf unseres Textes folgt nun eine klare Warnung von Jakobus. Er sagt, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Ja, das ist oft unser Problem. Wir betrügen uns selbst. Doch Gott können wir niemals täuschen. Wir versuchen, unsere Sünden zu rechtfertigen. Wir schieben die Schuld auf den Satan, auf die Umstände, auf andere Menschen und am schlimmsten sogar auf Gott selbst. Wir müssen diese wichtige Wahrheit ein für alle Mal verstehen. Ich sündige, weil ich den starken Begierden meines Fleisches nachgebe. Die Verantwortung für meine Sünde liegt ganz und gar bei mir, nicht bei anderen Menschen und nicht bei den Umständen. Also die zweite wichtige Wahrheit, die uns im Kampf gegen Versuchung helfen soll, ist: Kenne deinen Feind und seine schmutzige, listige Strategie. Und die letzte wichtige Wahrheit im Kampf gegen die Versuchungen lautet: kenne Gott und seine große Güte. Nun, nachdem Jakobus uns unseren Hauptfeind und seine hinterlistige Strategie so klar vor Augen geführt hat, möchte er uns an einige weitere wichtige Wahrheiten über Gott erinnern. Um in diesem Kampf gegen die Versuchung zu bestehen, müssen wir Gott und sein Wirken in unserem Leben kennen. Jakobus schreibt, Vers 17 lesen wir, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten, Folge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wir haben bereits gesagt, dass Gott nichts mit dem Bösen zu tun hat. Er selbst wird nicht versucht und versucht auch keinen Menschen. Hier aber lesen wir, dass Gott die Quelle alles Guten ist, nicht die Quelle der Versuchung. Wir lesen hier, Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Von oben, das heißt von Gott selbst. Gott trägt keinerlei Verantwortung für das Böse auf dieser Erde oder für das Böse in unserem Herzen. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass Gott heilig ist, gerecht ist und Gott ist vollkommen. Jakobus nennt Gott den Vater der Lichter. Er ist der, der nichts mit der Finsternis gemeinsam hat. Licht und Finsternis sind unvereinbar. Das Licht verdrängt immer die Finsternis. Im Unterschied zum Menschen oder zu irgendwas auf dieser Erde ist Gott derjenige, bei dem es keine Veränderung gibt. Nicht einmal einen Schatten des Wechsels. Alles, was Gott gibt, kann nur gut sein. Seine Gaben sind vollkommen, sie sind nicht irdischen Ursprungs, sondern himmlischen Ursprungs. Gott bietet uns Güter an, die Leben bringen, nicht Tod. Er will nicht, dass wir uns von Dingen mitreißen lassen, die uns scheinbar Genuss und Freude versprechen, in Wirklichkeit aber Zerstörung und Tod bringen. Beachtet weiter, Jakobus nennt nun ganz konkret eine der größten Gaben Gottes. Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Die geistliche Wiedergeburt ist einer der größten Gaben Gottes an uns. Unsere Rettung wurde möglich, weil Gott es wollte, weil es sein Wille war. Gott rettet uns durch sein Wort. Er hat uns durch das Wort der Wahrheit geboren. Das Wort Gottes besitzt eine gewaltige geistliche Kraft. Es erweckt den Menschen zum Leben. Es reißt ihn aus der Knechtschaft der Sünde heraus und verändert sein Leben grundlegend. Darum ist es so wichtig, das Wort Gottes zu predigen und nicht etwas anderes. Der Glauben steht und wächst im Herzen eines Menschen, wenn er das Wort Gottes hört. Wenn er das Evangelium hört. Paulus schreibt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Durch die geistliche Wiedergeburt empfangen wir Leben, ewiges Leben. Durch dieses einzigartige Wirken Gottes in unserem Leben erhalten wir die Fähigkeit, den Versuchungen und der Sünde zu widerstehen. Wir bekommen die Kraft, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Der Apostel Petrus schreibt in seinem Brief, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Das ist es, was Gott tut. Er hat uns, beachtet das, alles geschenkt, was wir brauchen, alles Notwendige, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Er hat uns alles gegeben. Alles gegeben, was wir benötigen, um in Heiligkeit und Reinheit zu leben. Um ein Leben zu führen, das Gott gefällt unseren Gott verherrlicht. Ohne sein Eingreifen hätte kein Mensch jemals Gott gefallen können. Denn jeder Mensch ist von Natur aus ohne Ausnahme ein Sünder. Er kann Gott nicht lieben, er will sich Gott nicht unterordnen, er ist ein Feind Gottes. Es ist undenkbar, dass Gott, der uns das Leben geschenkt und uns alles gegeben hat, was wir für ein Leben in Gottseligkeit brauchen, und zur Sünde versuchen würde, uns zur Sünde versuchen würde, eine Sünde, die wir gesehen haben, zum Tod führt. Wir müssen verstehen, dass es eine oder das eine schließt das andere aus. Weiter schreibt Jakobus: Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Das ist Gottes Absicht für die Gläubigen, gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe zu sein. Aus dem Alten Testament wissen wir, dass mit den Erstlingen die erste eingebrachte Ernte des Getreides gemeint war. An dieser ersten Ernte beurteilte man die Qualität der gesamten Ernte. Gerade diese erste und beste Frucht sollten die Israeliten Gott darbringen. Diese ersten Gläubigen, die Generation zur Zeit des Jakobus, möglicherweise vor allem gläubige Juden, wurden zu diesen Erstlingen, zu der ersten Ernte des Evangeliums Jesu Christi. Dieser Erstling wies auf ein noch kommende reiche geistliche Ernte hin, auf die Ernte, die Gott begonnen hatte. Gott ist in diese Welt gekommen, um Menschen zu retten. Noch ist die Zeit der Gnade. Ich weiß, dass hier Menschen sitzen, die noch nicht mit Gott versöhnt sind. Und ich möchte euch heute aufrufen, tut Buße über eure Sünden und glaubt an Jesus Christus als euren Retter und Herrn. So haben wir über das letzte Prinzip im Kampf gegen die Versuchung gesprochen. Kenne Gott und seine große Güte. Kenne Gott und seine große Güte. Lasst uns noch nun zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Auf der Grundlage des von uns gelesenen Textes haben wir drei wichtige Prinzipien im Kampf gegen unsere Versuchung festgehalten. Erstens, kenne dich selbst und deine sündigen Neigungen. Denk daran, wir können uns sehr leicht selbst täuschen. Wir befinden uns auf einem gefährlichen Weg, wenn wir in der Versuchung anfangen, uns zu rechtfertigen und die Schuld auf andere Menschen, auf schwierige Umstände und sogar auf Gott zu schieben. Gott hat nichts mit der Versuchung in unserem Leben zu tun. Mir hat ein Vergleich gefallen, den ich einmal gelesen habe. Gott weiß um die Existenz des Bösen, aber es ist für ihn unerreichbar, so wie ein Sonnenstrahl für auf einen Haufen Müll fällt und dabei doch seine Reinheit nicht verliert. Zweitens, kenne deinen Feind und seine schmutzige Strategie. Das Fleisch mit seinen Begierden ist der Feind, den wir bekämpfen müssen. Wir müssen seine schmutzigen und listigen Strategien, dessen er sich bedient, um unser Leben zu zerstören, genau kennen. Achtet darauf, dass ihr euch nicht von den Begierden eures Fleisches mitreißen und verführen lasst. Achtet darauf, was ihr seht und hört, worüber ihr nachdenkt, woran ihr euer Herz hängt. Verbringt Zeit im Nachdenken über das Wort Gottes und im aufrichtigen Gebet zu Gott. Das wird euch helfen, die Sünde aufzudecken, die sich in euer Herz eingeschlichen hat. Der Autor eines Buches drückt es sehr gut aus. Nachdenken und Beten führt zur Aufdeckung der geheimen Handlungen der Sünde. Darin liegt ihre Kraft. Mit ihrer Hilfe werdet ihr erkennen, ob und auf welche Weise euch das Fleisch verführt hat, welchen Schaden es angerichtet hat und welchen es noch anrichten wird. Als Antwort auf euer Nachdenken und Gebet wird der Heilige Geist durch sein Wort Licht in alle Winkel eurer Seele bringen und euch die bestehende Gefahr zeigen. Drittens, kenne Gott und seine große Güte. Lerne Gott kennen, seinen Charakter und die wunderbaren und großartigen Taten, die er in deinem Leben vollbracht hat und weiterhin vollbringt. Falsche Vorstellungen von Gott werden immer einen negativen, zerstörerischen Einfluss auf unser praktisches christliches Leben haben. Eine gesunde Lehre führt immer zu einem gesunden christlichen Leben, während falsche Vorstellungen von Gott, Irrtümer und falsche Lehren zu einem gottlosen Leben führen. In seinem Buch »Das Wesen Gottes« schreibt Wilson Tozer: Verzerrte Vorstellungen von Gott führen zum Verfall des wahren Glaubens. Die lange Geschichte Israels zeigt dies deutlich. Die Geschichte der Gemeinde bestätigt es. Eine erhabene Vorstellung von Gott ist für die Gemeinde sehr, sehr wichtig. Wenn diese Vorstellung auch nur geringfügig geschwächt wird, wird auch die Gemeinde mit ihrem Gottesdienst und ihren moralischen Normen geschwächt. Jede Gemeinde kann den ersten Schritt auf diesem Weg tun, indem sie sich von einer erhabenen Vorstellung von Gott abwendet. Meine Lieben, um eine rechte und erhabene Sicht von Gott zu gewinnen und zu bewahren, es ist unerlässlich, Zeit in Gottes Wort zu verbringen. Zu Hause und auch in Hauskreisen darüber nachzudenken, gute und erbauliche Predigten zu hören und wertvolle christliche Bücher zu lesen. All das erfordert Zeit und Hingabe. Ich möchte uns ermutigen, diesen einfachen, aber wichtigen Prinzipien treu zu folgen. Ich bin überzeugt, wenn ihr danach lebt, werdet ihr die nötige Kraft im Kampf gegen eure Versuchungen und Sünden finden. Euer Leben wird Gott gefallen und es wird ihn verherrlichen. Amen. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Wir stehen nach Möglichkeit dazu auf. Herr, ich möchte dir nochmal für dein Wort danken. Danke dir, dass dein Wort so praktisch ist. Danke dir für diese wichtige Prinzipien in diesem harten Kampf gegen unsere Versuchungen, gegen unsere Sünden. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, nicht nur das zu kennen, sondern auch danach zu leben. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Wir sind schwach und wir bitten dich, Herr, dass du uns deine Gnade schenkst, dass wir wirklich als Sieger in diesem aus diesem Kampf mit der Sünde wirklich herauskommen. Wir bitten dich, Herr, in Jesu Namen segne du uns. Amen.